haben wir auch. Wir haben auch andere Buddhis, die sehr aufrichtig und ernsthaft Krishna-Bewusstsein praktizieren, die genauso entsagt sind wie Heilige, wie Sadhus. Sie folgen strikt dem Prinzip der Srimad Bhagavad Gita oder der Srimad Bhagavatam. So auch als Haushälter der Bodhi kann man ein großer Vaishnava, ein großer Heiliger, ein großer Sadhu sein, wenn man genau diesen Anweisungen, die in der Srimad Bhagavad Gita von Krishna untergereicht werden zu Arjuna, wenn man diese genau befolgt. So, und was sind die Prinzipien? Welche Prinzipien verfolgen wir? So, ich weiß, es ist nicht einfach, wenn man ein berufliches Leben ausführt, wenn man Kinder hat, wenn man einen Haushalt zu führen, wenn man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Es ist sehr schwierig, jeden Morgen aufzustehen um 16 Uhr.
Und 16 Runden. 16 Runden den Hare Krishna Mahamantra zu schenken. So, anschließend kommen die Kinder dran. So, die werden um 7 Uhr geweckt. Ich weiß nicht. Korrigiert mich bitte, ich bin da nicht verheiratet, wenn ich irgendwas Falsches sage. Und müssen für die Schule vorbereitet werden. Da muss das Frühstück gemacht werden, zum Beispiel. Nicht? Da müssen schnell nochmal die Hausaufgaben durchgegangen werden, so war das früher bei uns. Um dann zu sehen, ob man alles am Vortag richtig gelernt und aufgeschrieben hat. Und dann muss man die Kinder in die Schule fahren. So, da geht schon mal, also 2 Stunden schenken, die Kinder vorbereiten 1 Stunde mit Frühstück, das sind schon 4 Stunden, nicht? Und dann müssen wir sie um 8 Uhr in die Schule fahren. Dann muss man sich vorstellen, wie entsagt der Haushälterleben ist als der Bruder. Und das Kind dann sicher bei dem Lehrer abzugeben. Dann muss man schnell zurück wieder nach Hause gehen und muss irgendwelche Haushältertätigkeiten ausführen, wie abwaschen oder die Wohnung sauber machen. Und ich rede jetzt mal von einer Mataji, einer Mutter. Und dann, wenn das sauber ist, dann hat man vielleicht ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Dann kann man sich vielleicht mal die Srimad Bhagavad Gita oder Srimad Bhagavatam nehmen und mal überlegen, wie das Krishna-Bewusstsein in einem selber aussieht. Also es ist eine große Entsagung, im Krishna-Bewusstsein eine Familie zu haben und trotzdem den spirituellen Standard, den man hat, aufrechtzuerhalten. So, die Devotees wissen, das ist wertzuschätzen, dass man, wenn man ein Haushälterleben führt, also wenn man verheiratet und Kinder hat, dass das manchmal sehr problematisch ist und nicht einfach ist, Krishna-Bewusstsein zur Vollendung zu bringen in diesen 10, 20 oder 30 Jahren und dann anschließend loszulassen und Vanaprastha anzunehmen. Das heißt, sich von allen zu trennen. Von den Kindern, von der Frau, von seinem Heim, seinem Bankkonto, seiner Arbeit. Und den letzten Drittel, den letzten Abschnitt seines Lebens Krishna hinzugeben. So, das wird empfohlen bei der Leute. Sich nicht häuslich einzurichten in dieser materiellen Welt, sich es nicht angenehm zu machen, nicht schön zu machen. Das ist das, was die illusionären Energien Maya, sie ist personifiziert, ja möchte. Sie möchte bei uns in Sicherheit liegen, in materieller Sicherheit. So, dass wir Gott, Krishna vergessen. Und wo können wir sicherer sein, als in unserer eigenen kleinen Familie, wo wir Geborgenheit und Zärtlichkeit erfahren. Wo es ein System gibt, das uns vorgaukelt, wenn du alt bist, sorgen wir uns um dich. Dann kriegst du Rente, dann kriegst du ein Pflegeheim, dann kriegst du gute Medizin, damit du noch älter wirst. Und den Sinn des Lebens nicht hinterfragst und vergisst. So viele Menschen in Deutschland sind sehr alt geworden nach dem Krieg. Die Überlebenden. Und sie haben hart gearbeitet. 40, 50 Jahre lang haben sich einen gewissen Wohlstand aufgebaut. Aber spirituell haben sie nicht an sich gearbeitet. Sie haben nicht hinterfragt in dieser Zeit, was der Sinn des Lebens ist, warum sie eigentlich leben. Also ich will das nicht auf alle beziehen. Aber die meisten haben es nicht. So, was haben sie ein Leben lang gemacht? Sie haben hart gearbeitet. Sie haben gekauft. Sie haben konsumiert. Und anschließend sind sie gestorben. So, das ist ihr ganzer Lebenselixier, den sie kultiviert haben. Um diese 3, 4 Punkte haben sie ihre ganze Sozialität aufgebaut. So, wenn wir mal die Stadt Köln betrachten, wie viele Einwohner hat Köln? Wie viel? 1 Million? Ich dachte immer so 2 bis 1 Million. So, 1 Million Menschen. Das ist schon eine Großstadt, ne? Und ich hier umgucke, hier sitzen 30, 35, 40 Leute, die sich für spirituelles Leben interessieren. Und der Rest interessiert sich nur für materielle Sinnesbefriedigung. Da muss man sich nicht wundern am Ende des Lebens, wenn man den Körper aufgibt. Dass man nicht zurück nach Hause zu Krishna geht oder eine höhere Ebene des Lebens erreicht. indem man sich erhebt auf die, auf zumindest auf die höheren Planetensysteme, sondern man geht runter. Man steigt ab. So, wenn man sich wie ein Tier verhält, wie ein Tier arbeitet, wie ein Tier lebt, dann wird man im nächsten Leben auch einen tierischen Körper bekommen. So, das ist die Realität. Deswegen ist es wichtig, dass man die jungen Jahre nutzt, neben seinem beruflichen, neben seinem familiären Leben, dass man die nutzt, um zurück nach Hause zu Gott zu gehen, indem man bei den Hare Krishna zum Beispiel zusammensitzt und den Mantra beschäftigt. Wir sehen, wie powerful dieser Mantra ist. Obwohl draußen alles bedeckt ist, selbst ich war heute 24, fast 8 bis 10 Stunden bedeckt in meinem Bewusstsein. Aber sobald ich den Heiligen Namen geschändet habe, bin ich von dieser Bedeckung befreit worden, bin ich spirituell erhoben worden. Selbst in so einer Situation, wo die Erscheinungsweise der Unwissenheit vorherrschend ist, und sie ist heute vorherrschend, nicht mehr die Erscheinungsweise der Leidenschaft, ist die Erscheinungsweise der Unwissenheit, Dhammabhuma, ist der Devote in der Lage, sich aus dieser Unwissenheit herauszuheben. Kein anderer Mensch kann das. So, dieser Vers, selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, das wird auf einen Heiligen, auf einen Sadhu bezogen, sollte man ihn doch respektieren und achten. Weil dieser Devodi oder dieser Heilige, dieser Sadhu, bevor er runtergefallen ist, über mehrere Jahre hinweg Krishna, Gott, gedient hat, sich Entsagung auferlegt hat. So, wer kann das da draußen von sich sagen? Das fängt mit der Zigarette an. Man geht draußen doch nur sinnvollen Handlungen nach. Man genießt die materielle Welt. Man beutet die materielle Welt aus. Man tötet unschuldige Lebewesen. Man missbraucht diese materielle Natur. Überall ist dieser Lebenskampf, dieser Existenzkampf. Jeder versucht auf Kosten des anderen zu leben, ihn auszunutzen, ihn zu manipulieren, für die eigenen Sinnesbefriedigung. Doch wenn man ein frommer Mensch ist, tut man diese Dinge nicht. Dann befreit man sich davon, von diesen sinnvollen Handlungen. So, man führt hingebungsvollen Dienst aus, man versucht die höchste Persönlichkeit Gottes zu dienen und nicht auf Kosten anderer Lebewesen. So, man gibt sich dem höchsten Herrn motivlos hin. Und dann automatisch, wenn man dies tut, wenn man frei wird, indem man andere Menschen beneidet, aufgrund ihres Reichtums, aufgrund ihrer Nationalität, aufgrund ihres Aussehens, auf ihre Schönheit, auf ihre Stärke, auf ihre Kraft, auf ihren Reichtum. Wenn man aufhört, die Menschen zu beneiden, die mehr haben wie man selber, wenn man das Gute in diesen Menschen sieht, dann wird man befreit von diesem Bewusstsein, auf Kosten anderer Lebewesen sich ein schönes Leben zu machen. So, und darauf baut sich die ganze materielle Welt auf. Es ist immer ein Arbeiten, ein Schuften, ein gegenseitiges Gegenangehen. Jeder will der Erste sein, jeder will nach oben kommen. Jeder will besser sein wie der andere. Der Hare Krishna will besser sein wie der Moslem. Der Moslem will besser sein wie der Christ. Der Christ will besser sein wie, was kommt da noch? Der Jude. Und so bauen sich Dualitäten auf. So. Weil wir immer noch mit einem egozentrischen Motiv, aus dem egozentrischen Motiv heraus, versuchen, die höchste Persönlichkeit Gottes zu dienen. So, und Lord Chaitanya ist erschienen vor 500 Jahren. In Gauda. Und hat uns den Heiligen Namen gegeben, der empfohlen wird fürs Kali Yoga. So. Wir brauchen keine große Qualifikation besitzen. Egal aus welcher Schicht wir kommen, aus welcher Nationalität, aus welchem Glauben heraus wir Geburt genommen haben. Wir können uns nur durch diesen Heiligen Namen, können wir Befreiung erlangen. Können wir Befreiung erlangen vom materiellen Bewusstsein. Können wir uns erheben, können wir uns spiritualisieren. Und können direkt zurück nach Hause zu Gott gehen. So, das ist eine grundlose Barmherzigkeit. Normalerweise müssten wir immer wieder als spirituelle Seelen im Kali-Yoga, in irgendwelchen menschlichen oder tierischen Körpern geboten. Aber diesmal sind wir in der Lage, weil Lord Chaitanya erschienen ist, dieses Samsara, diesen Kreislauf von Alter, Krankheit, Geburt und Tod zu unterbrechen. So, und wir können uns erheben, wir können auf höhere Ebenen uns entwickeln und können zurück nach Hause zu Gott gehen. Und das ist eine einmalige Möglichkeit. Deswegen gibt es hier in Köln dieses wunderbare Zentrum von den Hare Krishnas. So, und ihr nehmt davon ja reichlich Gebrauch. Ihr kommt jeden Sonntag und schändet den Heiligen an. Verherrlicht die Bildgestalt, die höchste Persönlichkeit Gottes. Gebt Spenden, damit der Tempel sich erhalten kann. Und nehmt Prasadam zu euch. Und geht raus und predigt zu euren Kollegen, zu eurer Familie. Das Krishna-Bewusstsein. So, wenn man rausgeht und predigt, das weitergibt, was man selber empfangen und bekommen hat. dann erfährt man noch eine größere transzendentale Freude im Herzen. Weil Krishna mit diesen Personen, mit diesen Brahmanen, ihr seid alle Brahmanas, die das tun, ob das nun ein weibliches oder ein männliches Wesen ist, sobald er anfängt zu chanten, rauszugehen, das Krishna-Bewusstsein zu bereiten, wird er als Brahmana angesehen. Und die hat Krishna sehr, sehr lieb. Das heißt, ihr, wenn ihr das tut, wenn ihr den Hare Krishna Mantra verbreitet, werdet um das Tausendfache belohnt werden von Krishna. Also man mag das im Moment noch nicht so verwirklicht wahrnehmen, dass das so der Fall sein wird. Aber spätestens dann, wir wissen das auch von Ajamil. Ajamil hat jahrelang Entsagung ausgeführt. Und dann hat er wieder sinnvolle Tätigkeiten ausgeführt. So, die reiten sich an wie Perlen einer Schnur. Aber bevor er seinen Körper aufgegeben hat, er war so um die 80 Jahre alt, hat er sich an Krishna erinnert, unschuldig erinnert. Unschuldig in der Gestalt, dass er das Liebste, was er hatte, nämlich seinen Sohn Narayan, beim Namen genannt hat, nach ihm gesucht hat, sehnsüchtig gesucht hat, bevor er den Körper aufgegeben hat, hat er sich an dieses Kind gewandt und hat immer wieder seinen Namen geschändet. So. Er hat den heiligen Namen des höchsten Herrn geschändet. Und dadurch, mit so einfachen Mitteln, hat er Befreiung erlangt. Hat er Moksha erlangt. Er musste natürlich nochmal wiederkommen und dann die Vollkommenheit zu erreichen. Aber er ist von all diesen Tätigkeiten, von diesen sinnvollen Tätigkeiten befreit worden. In diesem Moment, wo er den heiligen Namen des höchsten Herrn geschenkt hat. So, wir können sehen an diesem Beispiel, Ajamil war in jungen Jahren ein großer Devotee, war sehr entsagt. Er hat viele hingebungsvolle Tätigkeiten noch ausgeführt für den höchsten Herrn. Und ist dann kurzfristig mal abgeschweift, nicht? Weil die sozialen, gesellschaftlichen, politischen Umstände es anders wollten. Und trotzdem hat Krishna ihn nicht vergessen. Hat er das nicht vergessen, was er mal getan hat, was er für ihn getan hat, im hingebungsvollen Dienst. Krishna erinnert sich an alle Taten, die ein Lebewesen begangen hat. Die positiven wie die negativen. So, wenn man spirituell was getan hat, das ist wie ein Chintamani-Stein, sagen die Schriften. So wird Krishna immer gegenwärtig sein. Selbst in der schwierigsten und schlimmsten Situation wird Krishna sich offenbaren und der spirituellen Seele Hilfe leisten. So, deswegen ist es essentiell, dass wir bis ans Lebensende, wir müssen keine großen Philosophen sein, wir müssen auch keine großen mystischen Yogis sein. Wir müssen keine Schauspieler bringen, nicht, was wir alles für ihn machen wollen. Wir müssen nicht übermäßig qualifiziert sein. Wir müssen nur eins, wir müssen einfach Hare Krishna schenken, den Mahamantra schenken, uns vegetarisch ernähren, also es gibt die vierigen Prinzipien, dass wir keine Berauschung nachgehen, kein Glücksspiel, kein Fleisch essen und was war das vierte noch? Kann sich einer erinnern? Und keine unzulässige Sexualität. Das ist natürlich das Schwierigste. Deswegen sind wir alle auf diesem Planeten, weil wir unabhängig Sexualität von Krishna genießen wollen. Wir wollen selber, so wie Krishna genießen. So Krishna, für Krishna ist kein Problem, er konnte, lesen Sie im Krishna-Buch, 1008, oder? 1008 Frauen? 16.108 Frauen heiraten. Und diese Frauen zufriedenstellen. Diese Mütter, diese Matajis. Für Krishna kein Problem. Ne? Warum? Weil er die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und weil er die ganzen Füllen in Vollkommenheit besitzt. So, wir können das nicht. Wir versuchen das ab und zu. Oder manche Menschen versuchen das ab und zu. Aber sie scheitern kläglich daran. Und deswegen ist es gut, dass man sein Leben reguliert, dass man sich zurückhält. In der Sinnesbefriedigung, dass man versucht, nicht Krishna gleich zu tun, sondern ihn als den höchsten Meister, als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkennt und sich ihm hingibt, ergibt, dass man ihm Dienst anbringt. Dann werden wir befreit von diesen unabhängigen, revolutionären Handlungen, was in jedem Lebewesen vorhanden ist, aufgrund des falschen Egos. Ahankara, wir wollen immer unabhängig von Krishna genießen, also unabhängig von Gott genießen. Ja? Jeder will sein eigenes Süppchen kochen. In deutscher Sprache. Wenn wir das aufgeben, wenn wir aufhören, unabhängig von ihm genießen zu wollen und zu sagen, wie gibt dir das eine Leben, gebe ich dir mal hin, Krishna. Dieses eine Leben. Ich habe schon so viele Leben gelebt, Milliarden von Leben, und ich habe immer in Unabhängigkeit gehandelt. Aber dieses eine Leben, das gebe ich mal der höchsten Persönlichkeit Gottes. Diesen Körper. dieses Medium. Nicht? Aber den gebe ich jetzt mal Krishna. Ich stelle diesen Körper, meinen Geist, meine Intelligenz, den physischen Körper in den hingebungsvollen Dienst zur höchsten Persönlichkeit Gottes. So, einmal, jetzt im Kali-Yoga, und wir werden zurück nach Hause zu Gott gehen. Srimad Bhagavad Gita, Gichai, Shabrabhad Gita, Gauri Primanandi. So, habt ihr noch Fragen? Oder?
Ja. Du hast am Anfang beschrieben, dass all diese Menschen, die nicht diesem Pfad folgen, keinerlei positive Eigenschaften haben.
Ja.
Und wie meinst du das genau? Wenn ich es so höre, stößt es mir einfach innerlich auf.
Ja, ich auch so gedacht.
Okay. Ja. Ich sage das nicht, das sagt die Srimad Bhagavad Gita. Das habe ich vorgelesen aus der Erläuterung von Srila Prabhupada. Und das sagt Krishna zu Arjuna. Das heißt aber nicht, dass die Menschen, die keine guten Eigenschaften haben, in diesem Moment verloren sind, nicht die Möglichkeit haben, sich gute Eigenschaften, fromme Eigenschaften aufzubauen. So, die Alternative bietet Krishna ja. Ne, den Menschen, den Lebewesen. So, es gibt nun mal zwei Arten von Lebewesen. Das sind die materialistischen Lebewesen, wir sind Bhagavatam, das sind die Dämonen. Und dann gibt es die Gottgemein. Wir finden diese Dualität auch in den Schriften immer wieder gegenwärtig. Es gibt die Menschen, die fromm handeln, die höchste Persönlichkeit Gottes versuchen zufriedenzustellen. Und es gibt diejenigen, die genau das Gegenteil tun. Also die keine guten Eigenschaften haben. Und die auch nicht wollen, die kein Interesse haben. Sich spirituell zu verhalten oder fromme Tätigkeiten auszuführen. Und das meint Krishna, diese Menschen, die einfach nicht daran interessiert sind, ihr Leben zu verändern, die unabhängig Leben für Leben von Gott handeln wollen, wie Hiranyakashipur, ne? Oder Kansa, wir kennen die Geschichten aus dem Srimad Bhagavatam. So, die werfe ich immer wieder ins materielle Dasein, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, nach dem Srimad Bhagavad Gita. So, die wollen einfach nicht zurück nach Hause zu Gott. Und wenn du immer nur, nimm mir das Beispiel mal, du bist im Krieg. So, du wirst aufgefordert als Soldat zu töten. Jetzt im Irak, klassisches Beispiel. Ja. So, dann magst du zum Anfang, du bist ein 19-jähriger Soldat, du musst deine Pflicht erfüllen für den Staat, der General sagt, oh, jetzt geh an die Front und töte die Menschen, das sind unsere Feinde, die greifen uns an. Also, nicht? Und du magst noch unschuldig sein mit 19 Jahren und das auch tun und ausführen. Und diese Menschen töten, weil es dein Auftrag ist, weil du einen Kshatriya-Körper hast, es ist dein Auftrag, das Land zu verteidigen, andere Menschen zu töten. Aber umso mehr du tötest und diese Handlung ausführst, umso aggressiver wird dein Bewusstsein. Ja? Umso schlechteres Karma entwickelst du für dein nächstes Leben. So, es hört ja nicht auf, dass du nur Soldaten tötest. Wir sehen das ja, wenn wir den Fernseher anmachen. Man tötet auf einmal auch unschuldige Frauen. Man tötet unschuldige Kinder. Alles im Namen der Verteidigung. So, oder im Namen der Religiosität. So, man häuft immer mehr negatives, unfrommes Karma auf. Nicht? Weil man unschuldige Menschen das Leben nimmt. So, und solche Menschen, die nicht dann auch anhalten und sagen, stopp mal, lass mich doch mal Revue passieren. Immer, wie das mir in meinen jungen Jahren ging. Irgendwann ich war Gewerkschaftler in großem Betrieb und es mussten immer Leute entlassen werden und man erwartete von mir eine Unterschrift dafür. Und ich wusste, dass viele Familien Kinder hatten, nicht? Und dass die Frauen angewiesen waren auf dieses Gehalt, auf dieses Geld. Und irgendwann habe ich mal gesagt, nein, das kann ich für mich und für meine Mitmenschen nicht verantworten. Irgendwann muss man stillhalten, muss man stehen bleiben. Oder muss man sein Leben umkrempeln, man muss es verändern. Nicht? Sonst, wenn man immer so weiterläuft, immer auf Kosten anderer Lebewesen versucht, Profit zu machen, Karriere zu machen, Fortschritt zu machen, auf materieller Ebene, dann passiert es eben am Ende des Lebens. Man hat zwar Reichtum, man hat Grundstücke, Häuser, ein gutes Bankkonto, materielle Beziehungen aufgebaut, aber man hat nicht spirituell sich entwickelt, man hat nicht Nächstenliebe zu, oder man hat sich wirklich da, wo Not war, geholfen, um was zu verändern. So, und das sagt der Vers auch. Und wenn einer nicht bereit ist, sein Leben zu verändern und immer wieder unfromme Handlungen ausführt und immer wieder andere Menschen oder Tiere in Misskredit bringt, also in Schwierigkeiten, dann ist es nicht möglich. Es ist wirklich nicht möglich, zurück nach Hause zu kommen.
Es sind aber wirklich Menschen, die machen sehr viel für ihre Mitmenschen, aber die glauben trotzdem nicht einfach als Zertifizierung.
Ja, das ist eine soziale, das wird auch in Srimad Bhagavatam erklärt. So, du kannst ja auch sozial tätig sein. Im sozialen Bereich kannst du sehr viel bewirken. Du kannst Leute, die nicht so einen guten materiellen Staat haben oder die jetzt Drogen nehmen und daran scheitern, geistig und psychisch, die kannst du versorgen, die kannst du Geld und Mittel geben, du kannst dafür rausgehen, du kannst Küchensuppen machen, nicht? Oder wie das in Indien viel gemacht hat, dass sie arme Menschen aufgesammelt hat, in einen Durga-Devi-Tempel gebracht hat und sie da gefüttert hat, nicht? Oder Sterbehilfe, Begleitung gegeben hat. Das sind alles Dinge, die einen gewissen sozialen Aspekt haben. Aber wenn du das nicht verbindest mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, ist es ein sentimentaler Vorgang. Das klingt jetzt sehr hart. Und er hat nicht sehr viel Nutzen. Er hat schon einen Nutzen, weil es ist eine fromme Tätigkeit, es ist eine soziale Tätigkeit. Das heißt, du kriegst zumindest im nächsten Leben wieder einen menschlichen Körper. Aber es ist keine Garantie. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Die Frau von die erste Frau, die an Krebs gestorben ist, im Brustkrebs. Paul war an ihrem Sterbebett, bevor sie den Körper aufgegeben hat, gesagt, hat sie gefragt, was siehst du? Sie war Vegetarierin, sie hat sich immer für Tierschutz eingesetzt. Also gegen Robbentötungen und andere Tiere, also für Vegetarismus, wirklich arrangierte Persönlichkeit. Und bevor sie dann gestorben ist, hat Paul sie gefragt, ja, was siehst du, was nimmst du wahr? Und wir wissen ja aus dem Bhagavatam, aus dem Srimad Bhagavad Gita, wenn du den Körper aufgibst, wenn du da rübergehst in den nächsten Körper, in die nächste universale Form, die du annehmen musst, dann erinnert man sich an Dinge, kann man Dinge sehen, vorausschauen, sehen. Und sie sagte zu Paul, ich sehe eine grüne Wiese. Dann sagt Paul, was siehst du noch? Ein Pferd, ein wunderbares Pferd. Und in dem Moment hat sie ihren Körper aufgegeben. So, was ist diese Frau geworden? Sie ist ein Pferd geworden auf einer grünen Wiese. Ein Pferd ist auch ein Vegetarier. So, sie war vegetarisch. Sie hat sich arrangiert, aber sie war politisch vegetarisch. Sie war nicht religiös vegetarisch. Also allein vegetarisch zu sein, heißt noch lange nicht, dass du wirklich Befreiung erlangst. Nicht? Sondern das kann auch passieren, dass du wieder, wenn du es nicht in Verbindung mit Gott bringst, in unserem Fall mit Krishna-Bewusstsein, dass du auch in diesem Leben, dass diese Sozialität, diese Hingabe, dass die einfach auch nur politisch motiviert war und dass die für dich spirituell keinen Nutzen gebracht hat. So, nun mag man sagen, es ist ungerecht. So viele Menschen haben sich sozial betätigt und haben sich für andere Menschen arrangiert. So, aber das ist eine ganz natürliche Gabe, die haben wir alle. Jeder hat die. Jeder hat die Gabe, was Gutes zu tun. Und sollte das sogar machen, sollte das tun, um sein Herz zu reinigen vom Staub des materiellen Bewusstseins. Aber gut zu handeln heißt noch lange nicht, dass du kein Leid erfährst. Oder dass andere Leute es dir danken. So, es kann dir immer wieder passieren, wenn du es nicht in Verbindung bringst mit Dharma, mit Religion, sondern es nur aus dir selbst heraus machst, weil du Umbreitung haben willst, weil du, also ich beziehe das mal jetzt auf mich, weil man Ehre haben möchte. Ich handle fromm, um dann einen Orden zu bekommen oder um ein Dankeschön zu bekommen oder um einen besonderen Respekt zu bekommen. Das ist immer noch materiell motiviert. Das ist nicht frei. Das ist nicht wirklich motivlos.
Friedensnobelpreis
zum Beispiel. Das ist nicht motivloses Handeln. Ich will dafür ein Ergebnis haben. Und zumindest will ich dafür respektiert und geachtet werden. So. Selbst da, das ist feinstoffliche Sexualität, da kann man mal später mal tiefer reingehen. Das wirkt sich nicht grobstofflich aus, sondern es ist sehr falsch und selbstsubtil. Man will genießen über seine Sozialität, über seine Hingabe und Liebe zu anderen. Man will es zurückkriegen als Anerkennung. Das ist auch nur Berauschung, materielle Berauschung. Das muss man differenziert unterscheiden können. Was ist wirklich gut? Was ist fromm? Ne? So, ich muss manchmal lachen, wenn ich sehe Benefizkünstler, die geben manchmal große Konzerte für eine gute Sache, für AIDS oder für Kinder in Not oder UNICEF. Also, und geben ein großes Konzert und die Massen strömen da rein und bezahlen ihre Karten und von diesem Geld wird diesen Kindern oder den AIDS-kranken Menschen geholfen. Ne?
und sie werden, stellen sich dann in Pose. Ne? Und es werden immer die Namen dieser Menschen, die einen, eh schon einen Namen haben, benannt, was für eine wunderbare soziale Tätigkeit sie ausgeführt haben. Aber was ist daran wunderbar? So bezahlt diese Karten haben die Menschen, die armen Leute, die nichts haben. Die haben motivlos gehandelt, die kennt auch keiner. So die, das ist wunderbar, was diese Menschen geleistet haben. Und nicht der, der durch die Medien gejagt wird mit seinem Namen. So, wenn der wirklich so wunderbar ist, dann sagt er, okay, ich habe so und so viel Geld verdient, so und so viele Milliarden oder Millionen auf dem Konto. Ich nehme das ganze Geld und gebe das. Ich ziehe mich nackt aus, ich gebe euch alles. Ohne Ruhm und Ehre zu verwandeln. Nicht nur, ich erwarte nicht nur von meinen Fans, dass sie mir das geben, sondern ich gebe mein ganzes Gehalt, ich gebe meine ganze materielle Sicherheit. Das ist motivlos. Das ist wirkliche Hingabe zu Gott. So, man muss unterscheiden. Es ist wichtig, dass man Unterscheidungsvermögen hat. Wer wirklich gut handelt, wer wirklich fromm handelt und wer nur so tut, als ob er fromm handelt. So, diese Intelligenz muss man haben, das zu unterscheiden. So, ich kann da, sage ich mal, was ganz Bösartiges hier in der Klasse, was sicherlich einige schockieren wird. So, ich kann es nicht als fromme Handlung ansehen, wenn ein indischer Mensch, der jahrelang vegetarisch gelebt hat, sich Entsagung auferlegt hat. Ja, sich vegetarisch und auf der Straße von Kalkutta, ich habe selber schon Kinder in meinen Armen sterben gesehen. Wenn man diese Menschen einsammelt in einen Tempel, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, in einen Durga Devi Tempel einsammelt und sie mit Eier und Fleisch füttert. So, da kann ich nicht sagen, diese Frau, diese Person oder dieser Mann hat eine fromme Handlung ausgeführt. So, man muss nur intelligente Menschen können unterscheiden. Die können das differenziert betrachten, was wirklich heilig ist, wer es wert ist, heilig gesprochen zu werden und wer es nicht wert ist, heilig gesprochen zu werden. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und diese Taten sind meistens nicht sentimental. Ja. Ja, darf ich noch kurz was dazu sagen? Keiner von uns ist motivlos. Wir lernen es erst, hier motivlos zu handeln. Sonst wären wir nicht in der materiellen Welt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen will ich das nicht bewerten, ob ich das bin oder ein anderer das ist. Wir müssen es ja erstmal lernen, motivlos zu sein. Aber nicht unpersönlich zu sein. Wir sind schon Personen, wir sind schon individuell. So. Und jeder handelt aus einer gewissen Motivation heraus, aus einer persönlichen individuellen Position heraus. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir das eine höher oder niedriger bewerten, die Handlung dieses oder jenes. Aber man muss unterscheiden. Man muss unterscheiden können, wer ist wirklich, wer führt wirkliche, wir haben jetzt von Heiligen gesprochen, die auch mal runterfallen können, vor viele fromme Handlungen, darum geht es letzten Endes, vor viele fromme Handlungen ausgeführt haben. Und nicht die Wertschätzung, die wirkliche Wertschätzung in der Gesellschaft haben, die Leute haben, die immer wieder als besonders fromm und heilig bezeichnet und betitelt werden in unserer Gesellschaft. Die ist im Grunde genommen, wenn man richtig hinschaut, genau mit den gleichen Problemen, sinnvollen oder frommen Handlungen belastet sind, wie wir letzten Endes auch. Das wird immer ein bisschen falsch dargestellt in unserer Gesellschaft. Und das Bhagavad Gita, die Schrift, das Bhagavad Gita, bringt das in richtigen Lichte.
Ich aber auch, um das eben noch zu Ende zu führen, mit diesem Helfen, mit Füttern oder so, das finde ich eines der gefährlichsten Wege, eigentlich um Menschen in die Abhängigkeit zu bringen und in die absolute Unfähigkeit. Also wenn ich Fütterungsprogramme oder so öffentlich ist, grundsätzlich bekannt mittlerweile, dass wenn man Menschen zur Selbsthilfe anleitet und denen wirklich Eigeninitiative auch beibringt, dass diese Menschen sich besser helfen und wehren können, als wenn die weiterhin in der nächsten Ecke sich die Suppe reinziehen und in der nächsten Ecke die Leute da reinziehen. Und das gilt auch für arme Länder. Auf der einen Seite habe ich irgendwo Hilfsmittel bekommen, aber nicht lernen, wie ich mir selber die Hilfe gebe. Das ist, wenn Motivlosigkeit heißt wirklich, dass ich jemandem das gebe, was ich selber habe, die Bildung zum Beispiel, die mir dann selber das gegeben hat, was ich auch zu erzählen habe.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, da ist was dran.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht verstanden. Und zwar, Differenzierungsfähigkeit würde ich benennen, wenn man nicht entweder oder sagt mit Menschen, Wenn man eben diese Wege, also um dann auch die reine Seele des anderen sehen zu können oder da befähigt zu werden, göttlich auch Standard halten zu können,
ja,
glaube ich, darf man andere Lebewesen nicht verurteilen, halt in einer Art und Weise. Ich glaube, dass es sogar oft der Grund ist, warum wir runterfallen. Und wenn ich das genau differenziere, ist es meistens Stolz, der uns zu Fall bringt. Und so, ich verstehe genau, was du meinst. Bezogen auf das spirituelle Leben kann ich diesen Punkt, den du machst, sehr gut verstehen, finde auch gut, was du sagst. Aber vom Ausdruck, um mit anderen Lebewesen umzugehen, wünsche ich mir wirklich was anderes.
Ja, ich meine, ich spreche jetzt nicht, die Bhagavad Gita spricht.
Nee, ich will dich nicht kritisieren.
Den du jetzt anregst. Ich wiederhole und bringe meine eigene Erfahrung mit ein. Also vorwiegend ist das ja, schrieb man Bhagavad Gita, was hier gesprochen wird. Sein Punkt war ja, ich kann ihn dir nochmal vorlesen. Prabhupada sagt, dieser Vers sollte nicht missverstanden werden. Im 7. Kapitel sagt der Herr, das sagt Krishna selber im 7. Kapitel, dass jemand, der Schlechtes tut, ne, kein Geweihter des Herrn werden kann. Ne? So, wer kein Geweihter des Herrn ist, hat keinerlei gute Eigenschaften. Das war ja der Punkt, den du zum Anfang gemacht hast. Aber der Punkt ist, die Erläuterung von Srila Prabhupada sagt, definiert das ja ganz genau. Und macht trotzdem noch eine Tür auf und sagt, dieser Zustand muss ja nicht so bleiben. Nicht? Verstehst du? Das klingt jetzt erstmal, irgendwo muss man auch strong sein in der Aussage. Man muss gewisse Trennungen vollziehen. Nicht? Da darf man nicht sentimental sein an einem Punkt. Und trotzdem gibt es immer wieder eine offene Tür, auch für solche Menschen, diesen Vorgang aufzugreifen, ihn zu praktizieren, ist letzten Endes freiwillig. Nicht? Also es ist ja kein Zwang, auch in der Aussage ist ja kein Zwang. Das ist nur eine logische Definition zwischen einem Gottgeweihten und einem Nicht-Gottgeweihten.
Ja. Ich glaube auch, dass das, also Verurteilen ist natürlich schlecht, ne? Aber unterscheiden, das hast du ja noch gemacht, so habe ich es verstanden. Unterscheiden ist ganz normal, man muss unterscheiden, was ist gut, was ist böse, damit hat man aber noch lange nicht verurteilt.
Ja,
das sind sehr große Unterschiede zwischen den, das ist aber sehr schwierig, unterscheiden und verurteilen.
Das kommt ganz analytisch zu unterscheiden, es richtig so darzustellen, ohne Emotionen, ohne Gefühl, dann wird man der Sache auch gerecht. Wenn ich Emotionen reinbringe in meine Aussage, ja, oder emotionale Verwirklichungen, dann kommt immer was anderes bei raus. Man muss es ganz sachlich sehen, ganz manchmal im Kontext auch sehr rational sehen. Ne? So, wenn wir darüber diskutieren oder darüber reden, wie gesagt, aufgrund von eigenen Erfahrungen und Leid, was wir selber erfahren haben, aufgrund so einer Aussage, wir wollen ja um jeden Preis gottesbewusst sein. Wir wissen, dass wir schlechte Eigenschaften haben. Keiner ist frei davon, auch negative Eigenschaften zu besitzen. Aber durch den Vorgang, Prabhupada bietet ja die Alternative, durch Hare Krishna Mahamantra, durch die Regulierungen, durch Sadhana Bhakti, ne, durch die Verehrung von Bildgestalten, also dass wir hier in die Tempel kommen, gemeinsam chanten und singen, können wir davon befreit werden. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, man wird, wenn du 20, 30 Jahre machst, veränderst du dich wirklich, nicht? Und deine wirkliche Identität, deine wirkliche Swarup, deine wirkliche Individualität kommt zum Vorschein. Ne? So. Aber man muss man muss diese Trennung machen. Tut erstmal weh, weil man wird so mit der Wahrheit, die Wahrheit tut immer weh, man wird so direkt mit der Wahrheit konfrontiert. Ne? Und erstmal, wir sind ja alle irgendwo noch ein bisschen im falschen Ego. Also ich bin auch nicht frei davon, obwohl ich das schon weil ich sehr lange praktiziere. Und manchmal tut es die Wahrheit, wenn Prabhupada hier auf anfängt zu erzählen, zu erläutern, dann sage ich, oh Prabhupada, mein Gott, das tut ja wieder, da hast du wieder voll, du bist mir voll wieder ins Herz reingetreten. und das schmerzt richtig, das tut dann auch richtig weh, ihr kennt diese Empfindung, nicht? Ja, das ist wirklich auch, wenn man so seid mit irgendeinem nicht einverstanden, da bin ich aber nicht einverstanden, also das kann man so nicht stehen lassen, nicht? Also nicht über jetzt was du eben auch bemängelt hast. Also, ne? Aber letzten Endes, wenn man dann weiterliest und darüber und das mal detailliert durch den Kopf gehen lässt, ohne, wie gesagt, eine Emotion hineinzubringen, dann kommt man letzten Endes nicht darum rum, ihnen recht zu geben. Und man spürt auch, das ist auch nicht diskriminierend. Ne? Das ist einfach nur verletzter Stolz. Ne?
Ja.
Ja,
ich habe noch mal eine Frage zu Adamil. Das ist mir nämlich kurz nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat im letzten Moment, also im Augenblick seines Todes, Narayan geschenkt, meinte aber seinen Sohn.
Ja.
Aber für mich ist jetzt ausschlaggebend,
dass es wirklich mit Sehnsucht geschehen ist. Ja. Und nicht einfach, also ich ertappe mich manchmal, dass ich so während des Tages so immer halt Krishna, Krishna, also so in Gedanken, aber ich bin nicht dabei, bin selber erstaunt. Mhm. Und das ist, ja, das zählt für mich so nicht. Ich bin dadurch nicht im Krishna-Bewusstsein unterbrochen oder so. Und es zählt doch wirklich, eben dabei zu sein und die Hingabe und die Liebe und die Sehnsucht und dann, also genügt Krishna eben der Name, auch wenn ich ihn, im Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist für mich dann auch wirklich motivlos. Die macht mein Handeln motivlos, weil Schenken kann auch Motiv haben. Ich muss ja, ich will ja weiter und so, oder wie naja, dieses Krishna-Bewusstsein konsumieren, wie Keshavama meinte und so. Also es ist schwerer so, als man so denkt. Ne?
Ja.
Und also die Sehnsucht, und die ist ja auch wirklich ehrlich. Aber andererseits denke ich, das ist ja gelenkt von Krishna. Mhm. Und wenn er auch sieht, jemand bemüht sich, es ist zwar nicht perfekt, er hilft. Also, ne, das ist, also wir selber haben da gar nicht so viel zu tun. Ne? Gut, wir müssen am Ball bleiben, und auch wenn es mal nicht so, so perfekt ist, dann auch, wie es heißt, Glück und Leid ausgeglichen bleiben. Und auch wenn die Erleuchtung geht, auch es ist egal. Und wenn die Unwissenheit kommt, ist auch egal. Also das dann so hinnehmen, das...
Es ist so schön zu hören, wie viel Verwirklichung du gemacht hast. In dem heiligen Namen. Doch. So, zum Anfang, na klar, dann schändet man den heiligen Namen erstmal unbewusst oder sehr abgelenkt. Man ist nicht wirklich tief drin. Man hat nicht die Verbindung. Und trotzdem kriegt man von Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, den vollen Nektar. So auch, wenn man manchmal unbewusst schändet oder... Gut, wir sollen ja die 10 vergehen des heiligen Namens. Wir kennen die 10 aus jeden Morgen im Tempel auf, was man vermeiden sollte beim Schänden des heiligen Namens. Aber Krishna ist so allbarmherzig, dass er, auch wenn man mal unablässig schändet und an was anderes denkt oder nicht die wirkliche Connection, die richtige Verbindung zum heiligen Namen hat, kann man trotzdem aus diesem Schänden heiligen Namen kann man einen spirituellen, transzendentalen Geschmack ziehen. So, bei mir ist es manchmal auch erschändlich, ich schände nur mit dem Geist, ganz mental. So, ich bin nicht wirklich richtig tief, transzendental, und habe nicht immer die Freude im Herzen, die man eigentlich haben müsste als Devotee, wenn man den heiligen Namen schändet. Und dann kann es passieren, dass man 16 Runden durchschändet. Im Tempel jetzt, die Augen werden müde und man denkt an, man sieht Keshava, denkt an seine Familie, auch hat er nicht ein süßes kleines Kindchen, oder seine hingebungsvollen Dienst, oder an seinen spirituellen Meister, oder man denkt an die Arbeit, oder an dieses oder jenes. Man denkt an alles wirklich, bloß nicht an Krishna, aber man schämt es. Man schämt es trotzdem den heiligen Namen. Und der Geist, es ist so schwer, den Geist immer wieder zurückzuholen, weg von diesen Träumereien, nicht von diesen Detektivschänden, nicht in andere Gefilde hinein. Sondern wirklich auf den Punkt jetzt, Krishna, ich will jetzt wirklich nur dir dienen, ich will dich hören. Und manchmal passiert es, dass du die Erscheinungsweisen der Madhven Werwolf in der Unwissenheit und Leidenschaft, die sind so stark, dass du dich wirklich nicht, du schändest vor deine Runden, du erfüllst deine Pflicht, deiner Bhakti, aber wenn du fertig bist, bist du so K.O., so müde, dann sagst du, wo ist das Bett, ich muss erstmal eine dicke Rasse. Du bist vollkommen am Ende, weil du wirklich mit dem physischen Körper, nicht, und auf einer sehr mentalen Art und Weise den heiligen Namen geschändet hast. Und dann stehst du auf einmal auf, die Entsagung ist eine große Entsagung, und auf einmal ist Krishna in irgendeiner Form da. Er macht dir ein wunderbares Geschenk in diesem Tag. Ne? Du weißt, du hast miserabel geschändet. Ne? Du hast es einfach nicht auf die Reihe gebracht, den heiligen Namen so zu hören, wie es eigentlich in den Shastras erwähnt wird, auch eine innerliche, tiefe Beziehung zum heiligen Namen zu entwickeln. Und trotzdem ist Krishna allbarmherzig und gibt dir an diesem Tag ein wunderbares spirituelles Erlebnis. Also ich erlebe das oft. Manchmal muss ich auch kämpfen. Ich muss so kämpfen um den heiligen Namen. Meine ist die Zunge richtig geschwollen. Richtig dick, ne? Und ich kann kaum den heiligen Namen aussprechen. Und als ich noch jünger war, als ich junger Devoti war, manchmal habe ich mein Schämpfer, ich darf euch das gar nicht sagen. Ich war so zornig. Weil ich diesen Geschmack nicht spüren durfte. Habe ich den Schämpfer im Tempel gegen die Wand mal gehauen. Und dann hat mein Lieder mich gehauen. Du, raus aus dem Tempel. Raus. Und jetzt muss ich die Toiletten sauber machen. Alles. Ich war so ein Also ich war so, wie soll man das beschreiben? Er kann das nicht beschreiben. Das ist so ein böses Bewusstsein, so ein unausgeglichener Devoti. So, und ich musste dann natürlich mein Herz reinigen. Also der Schänden des heiligen Namens ist ja schon, dass wir das machen dürfen, ist ja schon ein großes Geschenk des spirituellen Meisters und von Srila Prabhupada, von Krishna selbst, der erschienen ist als solcher Chaitanya Mahaprabhu. Aber auch dieses Schänden muss man sich erst verdienen. Wie die Frau eben sagte, diesen Unterschied mit der Sozialität machte. Ne? So viele, die in Krishna-Bewusstsein kommen, wenn man sie fragt, die haben alle schon, viele Menschen, eine soziale Tätigkeit ausgeführt für andere. Haben sich mal irgendwie aufgeopfert oder haben sich irgendwie mal hingegeben für andere Menschen, die betroffen waren. Und das, der nächste Schritt ist dann, dass man, es gibt ja mehrere Religionen, das Christentum, das Judentum, die Mohammedaner, Zeugen Jehovas, es gibt ja so viele philosophische, religiöse Richtungen, in denen man sich in seiner Sozialität nochmal bewegen kann, dass man dann ein göttliches Fundament, philosophisches Fundament bekommt. Nicht? Und wir haben halt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wir haben die Philosophie von Srila Prabhupada, die Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, eine sehr hohe Philosophie ist, also, bekommen und können dann auf unsere Sozialität, unsere Menschlichkeit heraus, das, was wir uns verdient haben, schon in der Nachrichtenwelt, können wir an diesem Punkt weitermachen. Voraussetzung ist immer schon, dass man fromme Handlungen ausgeführt hat. Nicht vollkommen. Wir sind ja nicht vollkommen. Wir wollen da ja erst hin, wir wollen uns dahin entwickeln. Wir sind noch nicht vollkommen. Aber wir haben die Möglichkeit, durch das Krishna-Bewusstsein, durch diesen wunderbaren Tempel, ich will das auch sagen, Christen haben auch diese Möglichkeit, wenn sie authentisch diesem Beispiel von Jesus Christus folgen, zurück nach Hause zu Gott zu gehen. Prabhupada selber hat das auch gesagt. Und in Mohammedaner auch. Der Koran, man liest, da sind sehr schöne Passagen drin über die höchste Persönlichkeit Gottes. Auf ihre Art. Und wenn man ernsthaft folgt, diesem Dharma, dieser Religion folgt, in Verbindung mit seinem beruflichen, spirituellen Leben und in Verbindung mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Sozialität, in der man aufgewachsen, geboren ist, karmisch, dann kann man sein Ziel, also zur höchsten Vollkommenheit erreichen. Das ist möglich. Aber man muss sich auch was sagen lassen. Wir brauchen was immer wieder macht in seinen Erläuterungen. Er tritt wirklich manchmal heavy auf unser Ego rum. So, und ich kenne keinen, der nicht aufgeschrien hat. Wir schreien irgendwo alle auf, wenn wir das manchmal lesen. Aber wenn wir dann demütig reden, aber wenn wir demütig mal das hinterfragen und uns selber auch, was er zu uns sagt in seinen Erläuterungen, dann irgendwann kommen wir zu einem Punkt. Demütig hinterfragen heißt in einer demütigen Haltung Fragen stellen. Dann kommen wir wirklich zu der Selbsterkenntnis, dass er sagt, ja, stimmt doch. Es ist doch so, wie es hier steht. Und dann kann man das auch verwirklichen. Dann kommt es nicht nur eine Kopfsache, oder es geht nicht nur vom Intellekt her, dann kannst du es ganz praktisch verwirklichen, dass das, so wie er das beschreibt, oder wie die Vedas das beschreiben, wie Krishna das herunterreicht, dass das die absolute Wahrheit ist.
Jetzt hier mal eine Frage, das verstehe ich nicht. Wie kommt denn jetzt ein Christ so gut auf Mohammedaner, die essen Schweinefleisch zum Beispiel? Verstehe ich jetzt nicht. Die haben auch gar keine Verbindung zu Transzendenz.
Ist doch auch ein Weg, ist doch auch ein Weg in die nächste Religion. Es ist doch ein Weiterkommen, es ist doch ein Fortschritt. Man muss da doch nicht stehen bleiben. Es ist doch eine Entwicklung. Wir müssen aufhören, in Deutschland immer schwarz oder weiß zu sehen.
Ach so, sozusagen wie die ersten Schritte, die dann aber weitergehen.
Wir haben doch früher, die Deutschen, die Heiden, wir waren alle Heiden, bis die römischen Gesetze kamen. Da haben wir uns zivilisiert noch weiterentwickelt. Vorher haben wir Bäume verehrt, nicht? Oder haben wir die Sonne verehrt. Eine Halbgottverehrung gemacht, auf eine sehr primitiven Art und Weise. Und im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende haben wir uns weiterentwickelt. Mit verschiedenen anderen Religionen sind wir zusammengekommen, mit anderen Nationalitäten. Haben auch da mal unser Ohr hingehalten, über die bunte Mauer geschaut und haben das Wissen angenommen, haben es vermischt miteinander, mit unseren philosophischen Aussagen. Und irgendwann kommst du zu diesem höchsten Wissen, zu der höchsten Entwicklung, zu der höchsten religiösen Philosophie, ne, zu der Vollkommenheit. Deswegen ist es nicht zu verurteilen. Die Christen haben, wir waren doch auch Christen, bevor wir Hare Krishna wurden. War das nicht so? Ne? Und wir haben das Evangelium versucht. ich weiß nicht, ich beziehe nicht auf alle, aber auf die meisten. Also ich bin da auch getauft worden. Und wie wird, oder Moslems zum Beispiel. Ne? Ja, es gibt auch welche, die vom Krishna-Bewusstsein, ich habe mich auch schon erlebt, Christen wieder wurden. Das ist so ein Punkt, den ich letzte Woche bei mir selber auch hatte, wo ich dran arbeiten musste. Toleranz gegenüber Das heißt jetzt nicht, dass ich alles gutheißen muss, aber Toleranz gegenüber anderen philosophischen oder religiösen Richtungen. Und wenn man die Bücher studiert und liest oder mal reinguckt, dann sieht man, ach ja, so verschieden, so weit weg sind wir voneinander, nicht? Bloß mit anderen Sätzen, mit anderen Sprachen, mit anderen Aussagen. So, die ähneln sich. Kisha, wenn du was sagen möchtest, das ist
der Enkelkind von Eichmann, ja. Eichmann ist ja bekannt, ja. Kennt ja jeder Eichmann. Ein Nazi, der viele Millionen von Menschen
Juden getötet hat.
Genau.
Der in Israel hingerichtet wurde.
Der viele Juden praktisch in den Tod geschickt hat von seinem Schreibtisch aus. Und sein Enkelkind ist ein Devoti geworden und hat einen spirituellen Meister angenommen, der von einer jüdischen Religion kommt.
Das sagt eigentlich alles.
Also, das ist
eine Deswegen ist es wichtig, dass man, ja, man philosophisch hat man verschiedene Meinungen, hat man Austausch, hat man Dialog auch vor allem, wir pflegen das ja auch im interreligiösen Austausch. Also, da gibt es philosophisch gibt es Unterschiede, aber auf dem Weg, auf dem sich alle befinden, die fromm handeln wollen, die zurück nach Hause zu Gott wollen, zu Krishna, so, ist alles, dieser Weg ist zu respektieren und zu achten. So, man darf ihn nicht dualisieren, dass man sagt, deswegen haben wir ja auch als heilige Kriege teilweise, man sagt, es sind heilige, fromme Kriege, dass sich Moslems mit Christen dualisieren und sich untereinander töten oder umbringen, oder Juden mit Moslems. Diese Dinge rühren daher, dass man eben diese Toleranz nicht aufbringen kann. Dass man auch den gegenüber den anderen respektiert in seiner Religion und achtet und auch ihm das Gefühl gibt zumindest, nicht? Oder, dass er auch es schaffen kann in seiner, wenn er wirklich aufrichtiger Moslem ist, ich habe es erlebt, ich bin eingeladen mal in, wie hieß die Stadt noch? Also ist schon
Amman.
In Amman. Also habe ich einen Moslem eingeladen zu sich nach Hause, war sehr gastfreundschaftlich und wir haben Zwischenstationen gemacht, damals mit Bhakti bei Babaswan. Und dann kam ich in seine Lehmwohnung, seine Lehmhaus rein und ich habe so eine Gastfreundschaft und so eine Liebe in Verbindung mit seinem Glauben, sowas habe ich so intensiv, selbst in unserer Bewegung, noch nicht erfahren. Nicht? Und ich saß da nur wie ein, wie sagt man, wie ein, ja, wie ein angegossener Pudel. Und ich habe mich dann vor diesen Menschen hingelegt, habe meine respektvolle Ehrbietung dargebracht, weil er genau das gelebt hat, wovon wir immer wieder reden. So, und dann habe ich diese Verwirklichung gemacht. Ja, jeder in seinem, wenn man aufrichtig und ernsthaft sucht, natürlich scheitert man auch immer mal, nicht? Oder man wird von der illusionären Energie stolpert man aber zu dem Krishna-Bewusstsein, wie dieser Heilige, wie hier beschrieben wird, Heiliger Sadhu. Aber wenn man immer wieder aufsteht und sich immer wieder aufs Neue bemüht, dann kann man diese Verwirklichung im Herzen über Krishna, über Gott machen und man kann wirklich zurück nach Hause zu Gott gehen. Nicht? Und auch in den fünf Büchern Moses, ich weiß nicht, ob ihr mal gelesen habt, das ist ja die Tora, da stehen fantastische Sachen drin, wie man Gott zu verstehen hat und wie man zurück nach Hause zu Gott kommen kann. Also, ich habe da keine Dualität. Die ist nicht da bei mir. Obwohl ich das Krishna-Bewusstsein, das passt zu mir als Person, zu meinem Werdegang, zu meinem Leben. Es ist einfach vollkommen, es ist einfach perfekt. Ich kann mir was anderes nicht vorstellen. Weil Krishna in der Srimad Bhagavad Gita, Prabhupada, wir haben es eben wieder gehört, ist er sehr geradlinig. Und manchmal ist man einfach nur deswegen gestört, weil man es zum Anfang noch nicht versteht, wenn man es erläutert bekommt von Srila Prabhupada. Aber in Gemeinschaft mit Gott geweihten wird es dann verständlich. Nicht? Und durch den hingebungsvollen Dienst. Das ist eben noch der andere Weg, um Gott zu verstehen. Es reicht nicht aus, dass man es nur vom Intellekt hört oder spricht oder aussagt, sondern man muss sich auch direkt Krishna hingeben, ergeben. Nicht mal für den hingebungsvollen Dienst ausführen. Und wenn es nur ist, man macht den Tempel sauber. Putzt diesen Tempel. Also ich weiß jetzt, wie es euch geht, wenn ich den Tempel putze. ich denke jetzt nicht, ich putze den Tempel, sondern ich denke, ich reinige mein Herz. Also nicht vom materiellen Staub, von der Unwissenheit, nicht? Oder so, das ist immer so mein Empfinden. Und wenn ich das eine Stunde gemacht habe, dann bin ich wirklich frei von materieller Spekulation. Ne? Dann möchte ich mich nur noch hinsetzen oder möchte ich nur noch den Heiligen Namen schenken und Krishna danken, dass ich diesen Service machen durfte. Ne? Das kann was ganz Einfaches sein. Ne? Das kann ganz, ganz bedeutungslos. Im ersten Moment sieht es bedeutungslos aus, aber es ist nicht bedeutungslos. Ne? So, wenn es wirklich ankommt im Bewusstsein, wenn man durch das Reinigen des Tempels auch sein Herz reinigt, es frei macht von Vorurteilen, von dass man einfach schlecht drauf ist. Wenn man scheinbar Unwissenheit vorher ist, dann guckt man immer sehr ernst oder man sieht immer sehr und man denkt, was will der von mir, oder man denkt negativ über diesen oder jenen. Nicht? Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir. Und sobald ich dann anfange, den hingebungsvollen Dienst auszuführen, verschwindet das, geht das weg. Und nachher habe ich nur noch Freude im Herzen. So, und dann kann ich sogar meinen größten Feind kann ich umarmen, wo ich vorher eine Dualität aufgebaut habe. Ich sehe diesen Menschen und ich will mit denen einfach nur noch Gemeinschaft, Service machen für Krishna. So, das bewirkt das einfach. 20 Jahre Krishna-Bewusstsein bewirkt das. Du verlierst jede Form von materieller Angst. Du hast keine materiellen Ängste mehr. Weil du dich hundertprozentig auf Krishna verlässt. Krishna nimmt dein Leben in die Hand. Er führt dich. Ne? Du brauchst selber keine Pläne mehr. Du brauchst dich nicht mehr darum kümmern, wer dich versorgt, wie du versorgt wirst, ob du eine Rente oder keine hast, oder was du, wenn du rausgehst, was dir dann passiert. Krishna macht das alles, er arrangiert das wirklich alles. So, wir versorgt uns, er gibt uns das Notwendigste zum Leben. Wenn man Vertrauen hat in die Kraft halt des Heiligen Namens, in die Kraft des spirituellen Lebens, in die Kraft des hingebungsvollen Dienstes, ne? Ist das Leben nicht schwierig, ist nicht kompliziert, wir machen es nur immer kompliziert. Ja, oder wenn ich so eine Stadt wie Köln angucke, so viele komplizierte Häuser, Gebäude, Gassen, ne, Geschäfte, alles so chaotisch durcheinander, ne, was die Menschen alles erwarten, womit man sich beschäftigen soll, das ist so ein Irrgarten, so ein Wirrwarr, ne, es könnte so einfach sein, ne, das ist alles so krank, nicht nur in Köln, auch in Berlin, bei mir auch, ich will das jetzt nicht auf diese Stadt beziehen, das ist überall so. Und wenn du nach Indien kommst, da leben die Menschen in Lehmhütten, mal nach Jaipur oder nach Kalkutta oder Mayapur gehst, so, da leben so dörfliche Gemeinschaften, haben die ganz einfache Lehmhütten, die Familien, nicht? Mit 6, 7 Kindern und es ist genug da zu essen, so, nicht? Kochen vegetarisch für Krishna und weben ihre Saris selber und auch ihre Dotis und so weiter. Und sind so zufrieden, diese Menschen, so glücklich mit diesem einfachen Leben in Verbindung mit Gottes Bewusstsein. Deswegen ist es einfach vorteilhaft. Wir haben gestern mal darüber geredet, ich bin auf einem Landtempel groß geworden. Wir hatten so einen kleinen in Schleswig-Holstein, so einen landwirtschaftlichen Tempel, so einen ganz kleinen, wo wir sehr einfach unsere Lebensmittel selber produziert haben. Wir haben Kartoffeln selber gepflanzt. Wir haben unsere Zucchini selber angebaut. Unsere Erdbeeren und waren Selbstversorger. Ich sage ja, wenn man Vertrauen hat in die Kraft des Heiligen Namens, kann man auch davon. Ich würde es jetzt niemandem raten, bitte seid krankenversichert. Aber ich kann dir noch ein Beispiel nennen, zum Schluss eine kleine Anekdote über mein Leben. Ich war nie krankenversichert. Doch als Gewerkschafter, aber danach als Devoti nicht mehr. So, und ich habe mir auch immer diese Frage gestellt, ja, muss ich jetzt krankenversichert, ohne auf Kosten der Gesellschaft nachher zu leben? Ne? Das ist auch ein wichtiger, man will ja nicht verratzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber im Krishna-Bewusstsein ist alles ein bisschen anders. Normalerweise ist die Gesellschaft verpflichtet, nicht nur durch Kirchensteuern, heiligen Menschen, Devotis, die rausgehen, um den Menschen das Gotteswohl zu bringen, sich um diese Menschen zu kümmern, sich um diese Menschen zu versorgen. Weil was machen die Devotis 24 Stunden am Tag? Sie gehen raus und versuchen, die Menschen aufzuklären, ihnen spirituelles Leben zu geben. Sie versuchen, diese Menschen zu befreien aus dem materiellen Bewusstsein. Und jede Gesellschaft, die solche Menschen hat, die ihr Leben dafür geben, ist verpflichtet, sich um das Wohlergehen ihres Sadhus, ihrer Heiligen zu kümmern. So, das ist erstmal ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin ja Diabetiker geworden. Ich habe ja mein Bücher verteilt, war nicht krankenversichert. Schwer krank geworden. Ich bin dann zusammengebrochen und im Krankenhaus gelandet mit, was hatte ich, Blutzucker? Das überlebt man eigentlich gar nicht. 1200 Blutzucker haben sie im Labor festgestellt. Bei 400, 500 geht man den Körper auf. So, erstmal diese Erkenntnis. Diese Erkenntnis, dass Krishna mich am Leben erhalten hat, dass er mich nicht bei 1200 Blutzucker hat sterben lassen. Das ist immer eine tolle Sache. Die nächste Sache, der nächste Schritt war, das soll, empfehle ich aber jetzt nicht euch, bitte, das soll jetzt nicht eine Empfehlung sein, dass ihr das auch tut, das ist nicht der Weg. Und das nächste war, dass ich, der Arzt mich fragte, Dr. Müller, das wurde nachher ein Freund, wir wurden sehr stark befreundet jetzt, ich fragte, ja, was soll ich mit Ihnen machen, Sie sind nicht krank, Sie haben nichts, Sie sind nichts, nicht? Sie sind einfach nur ein Mönch, ich habe kein Geld und eigentlich darf ich Sie gar nicht versorgen. Und dann habe ich gesagt, ja, entscheiden Sie das. Sie können mich am Leben lassen und Sie können mich auch sterben lassen. Und Sie werden dafür keine Schuld tragen. Also ich bin selber für mein eigenes Leben verantwortlich. So, ne? Und er hat sich entschieden, mir zu helfen. Also er hat mir die teuersten Ampullen gegeben. Ich weiß nicht, was da alles drin war. Hat mir das in die Arterien eingeführt. Ich lag in 3 Wochen Intensivstation und bin dann auch genesen. Irgendwie nach 3 Wochen konnte ich raus und konnte den Heiligen Namen wieder schenken. Und als Dankeschön, ich konnte richtig sehen, wie Krishna mit seiner Hand gewirkt hat, nicht? Wie er mich beschützt hat und wie er mich gesund gepflegt hat über diesen Arzt. Nicht? Und wir kamen so ein interessantes Gespräch nachher gehabt. Wir haben uns nur noch über Spiritualität, nicht mehr über Materialität, über Kranke und Tote unterhalten, sondern nur noch über Spiritualität. Das Resultat war, dass dieser Arzt sogar nachher die ganzen Bücher von Prabhupada mir abgekauft hat. Ich habe ihm ein Bhagavatam-Set mitgegeben. Und dann hat er, weil ich nichts hatte, weil ich nichts bin, weil ich mal total hilflos war, hat er mir dafür sogar noch 1000 Mark gegeben. Damit ich mir Insulin kaufen konnte, damit ich mir eine Spritze besorgen konnte. So, dass ich den Anfang kriegte in mein Diabetikerleben, damit ich versorgt war. So, und das ist Krishna. Krishna arrangiert das auf irgendeine Art und Weise. Wenn man ernsthaft hingegeben ist, oder sich bemüht, man ist immer noch voller Fehler, man ist noch nicht vollkommen, man ist auch noch kein Sadhu, kein Heiliger, aber er sieht in Aufrichtigkeit den Weg des Gottgeweihten und dann hilft Krishna. So, auch in so einer Situation. Aber heute ist es so, wie gesagt, wir raten den Devotis, bitte jeder muss krankenversichert sein. Das war noch Pioniersarbeit, die wir damals gemacht haben. Da war das war noch gesellschaftlich auf einer anderen Ebene. Und es ist heute natürlich ganz wichtig, Krankenversicherung abzuschließen, sodass so eine Situation nicht eintritt. So, das sollte schon ein sozialer Background sein. Ich wünsche mir in unserer Bewegung, in der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, das ist der nächste Schritt, den man vielleicht jetzt mal angehen sollte, dass wir eine Sozialität hier aufbauen, sodass es möglich ist für alle Menschen, so wie in der Marktwelt oder wie bei den Christen es möglich ist, wenn dann Not ist, nicht, wenn die Menschen, also die Devotis leiden oder sich nicht versorgen können oder in einer kranklichen, misslichen Situation sind, dass es da ein Auffangbecken gibt. Nicht? Wir eine Sozialstation haben, vielleicht auch mal ein eigenes Krankenhaus, wo die Devotis gepflegt werden und vegetarisch ernährt werden. Oh, interessant, war schön, war auch heftig heute ein bisschen, aber es ist gut, das braucht man. Vielen Dank für eure intensive, auch für die Verbesserung, möchte ich ganz herzlich danken. Für diesen wunderbaren Dialog, den wir noch nach dieser Klasse miteinander hatten. Hare Krishna, Srila Bhagavad Gita, Gitaya, 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 Gauda Prema. Hare 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 Hare